26 pairs of people.
And now in season 24.
Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 10. Gast in Season 24 ist Erich Kotziner. Mit dem Chef vom Dienst der Presse- und Öffi-Ausgänger spreche ich unter anderem über das Thema, dass ein Wiener U-Bahn-Teil an die Börse ging. Könnte. Das warst du jetzt selber noch nicht, aber servus Erich, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wir wurden connected seit Monaten schon vom Marco Seltenreich, ein Kabarettist, ein Strabag Real Estate Mitarbeiter auch, also passt ganz perfekt in diese Staffel und ihr macht auch einiges gemeinsam. Darüber werden wir noch plaudern, aber ich starte mit meiner Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
In dem Fall eindeutig süß, weil ich wohne neben der Mannerfabrik.
Und das riecht man jetzt nicht an dir, aber wenn man bei der Straße rausgeht daheim, oder? Das
definitiv,
ist ein guter Geruch. Ja. Zwischen Bier, Otterkringer in der Gegend. Ne?
Und das auch noch,
je nachdem, ja, wo man hingeht.
Ganz eine eigene Stimmung, ja.
Wahnsinn. Na, das ist eine tolle Location auf jeden Fall. Ja, Karriere-Werdegang-Podcast, freue mich, dass du da bist. Die Geschichte mit der U-Bahn und der Wiener Börse werden wir dann noch herleiten natürlich. Habe mich auch bei dir schlau gemacht auf LinkedIn und da finde ich als ersten Eintrag praktikantciao.com. Also es war kein Tschüss, es war ein Ciao, ein Servus und ein Servus kommt auch noch. Sprechen wir über die Zeit, ciao.com, Munich, Bavaria, Germany.
Ja, ich habe Diplomarbeit geschrieben auf der Publizistik und habe das Thema gehabt, Virtual Communities als Kern neuer Geschäftsmodelle.
Das weißt du heute noch so gut.
Das weiß ich noch, weil es ein schöner Titel war. Und
ja, schon.
Damals haben sich die Internet-Communities erst einmal gebildet und Ciao.com war so eine Verbraucherplattform. Da haben User Produkte gekauft und dann nachher geschrieben, wie finden sie es? Und damals hat man sogar Geld dafür bekommen. Das war eine Mark pro Rezension, die man geschrieben hat. Und das fand ich interessant und habe dann Diplomarbeit geschrieben und dann hat sich ergeben, dass die einen Praktikanten gesucht haben und da habe ich mich beworben und ja, die haben mich dann genommen. Ich war 3 Monate in München, habe dort mitgearbeitet.
Wunderbar. Und eigentlich bist du dann fast danach zur Presse gegangen. Im Jahr 2002 ist es losgegangen. Du bist immer noch dort. Ich finde sowas leibend. Man kann, glaube ich, viel mitentwickeln über so einen langen Zeitraum. Ja, sprechen wir mal über das Jahr 2002, über deinen Einstieg. Was war die Motivation, dorthin zu gehen und was waren deine ersten Aufgaben, Erich? Mhm.
Ja, ich habe damals eben Diplomarbeit gemacht, Diplomprüfung hatte ich und einige Tage vor der Diplomprüfung habe ich mich eben beworben bei einigen Firmen und unter anderem auch bei der Presse und ich glaube, wenige Tage vor der Diplomprüfung habe ich dann die Zusage bekommen, dass ich bei der Presse anfangen kann. Die Idee war damals als Community Manager, weil die Presse damals eine Community machen wollte. Aus dem ist dann doch nicht so geworden, wie es geplant war. Und dann war ich mal in der Online-Redaktion und habe dort mal als Redakteur gearbeitet. Und ja, im Laufe der Zeit sind dann einige Dinge dazugekommen. Plötzlich war ich dann in der Printausgabe, habe dort eine Studentenseite gemacht.
Schön.
War dann im Chronikressort, habe dann in der neu gegründeten Presse am Sonntag das Lebenressort übernommen. War dann zwischendurch auch Korrespondent in Deutschland, bin in Berlin gesessen. Ja, und irgendwann mal bin ich dann eben zum Chef vom Dienst geworden.
Dann nutze ich die Gelegenheit für die Nicht-Medien-Auskennerinnen, Auskenner in der Podcast-Zuhörerschaft. Was macht ein Chef vom Dienst?
Chef vom Dienst, das ist so eine Mischung aus Dirigent und Hausmeister.
Schön gesagt.
Ja, Dirigent im Sinne von, man kann das Orchester der Redaktion ein bisschen dirigieren. Klingt jetzt sehr spannend, aber meistens macht man ja den Hausmeister. Das heißt, man schaut, dass alle Voraussetzungen passen, dass die Inserate an den richtigen Stellen platziert sind, dass wenn ein Ressort mehr Platz braucht oder weniger Platz, dass man sich darum kümmert, dass man dann viel gegenlesen muss und die Seiten abfertigen und dann auch noch ganz wichtig, ab und zu den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen in den Hintern treten, dass sie die Geschichten auch rechtzeitig abgeben.
Also du brauchst eine gute Uhr, ne? Die muss da mitlaufen, dass...
Das auf jeden Fall. Und natürlich, Journalisten sind Deadline-Junkies und reizen die Zeit, die sie haben, bis zum Schluss aus. Nur irgendwann müssen wir halt in der Druckerei zu drucken beginnen, sonst geht es sich nicht mehr aus mit der Logistik. Und auch da muss der Chef vom Dienst halt manchmal ein bisschen streng sein.
Ich war in den 90er Jahren bei Wirtschaftsblatt Print, da ist der Bote noch gekommen und hat das immer persönlich abgeholt, diese Drucke, die wir da aufbereitet haben und alles jetzt auf der Wand gehängt und so weiter. Heute wird alles digital sein, nehme ich an.
Ja, oder? Also es ist noch ganz, ganz selten, dass Seiten ausgedruckt werden und aufgehängt, dass man sich's anschaut. Mittlerweile läuft alles auf dem Bildschirm ab und die Seiten werden dann, wenn ich sie freigegeben habe, als PDF direkt in die Druckerei geschickt.
Jetzt kennt man die Presse, die brauche ich nicht großartig vorstellen. Die besteht aus mehreren Büchern, glaube ich, wie man sagt, in der Speech der Branche. Wann hat er das erste Buch Deadline für eine Tagesproduktion, nicht für die Presse am Sonntag?
Die Tagesproduktion ist nicht nach Büchern, sondern tatsächlich nach einzelnen Seiten.
Okay, und wenn du Seiten fertig hast, geht die schon.
Sobald der Seite fertig ist,
warum
wird die Druckerei geschickt. Die Deadline ist, die letzte Seite muss um 17.30 Uhr in der Druckerei sein, weil dann wird sofort angedruckt und die anderen Seiten müssen so sukzessive im Laufe des Nachmittags schon da sein. Also nicht alles am Schluss, weil sonst werden sich die in der Druckerei aufhängen damit. Also da muss man auch ein bisschen diszipliniert sein und schauen, dass man schon um 16 Uhr die ersten Seiten schicken kann.
Und du kennst die, nehme ich an, alle auf der Seite der Druckereien, jetzt nicht bei den physischen Druckern, aber diejenigen, die das aufbereiten, oder?
Naja, die Layouter sitzen bei uns. Ja, natürlich, mit denen ist man als Chef vom Dienst in ständiger Zusammenarbeit. Die Layouten und wenn man sagt, man braucht etwas mehr Text oder ein größeres Bild oder eine andere Designidee, dann sind die da und man kann mit denen sprechen und die schicken dann auch die Seite, wenn ich sie freigegeben habe, in die Druckerei.
Und ich meinte eigentlich die Druckerei. Kriegst du da Feedback, dass alles passt, dass die Bilder richtig funzen und so weiter auf Wienerisch?
Also die reine technische Info bekommen tatsächlich unsere Layouter.
Okay.
Ich bin als Chef vom Dienst für die inhaltlichen Dinge zuständig.
Macht Sinn, ja. Und in der Früh geht's los, nehme ich an, mit einem Meeting, wo man kuratiert einmal, was in die Zeitung reinkommt. Ne?
Früher, wie wir uns sehr stark auf die Printausgabe konzentriert haben, haben wir in Wirklichkeit um 10 Uhr unsere erste Konferenz gehabt. Diese Zeiten sind vorbei, ist jetzt alles viel früher. Und mittlerweile ist es so, dass so gegen 5 Uhr die erste Kollegin oder erste Kollege den Dienst zu betreuen beginnt. Schlicht und einfach, damit die Menschen, die in der Früh aufstehen und aufs Handy schauen, gleich die neuesten Nachrichten haben, was in der Nacht alles passiert ist. Das ist mal rein digital. Und dann im Lauf der Früh kommen dann ein paar mehr Leute rein, kümmern sich dann darum, dass die aktuellsten Nachrichten reingespielt werden oder aktuelle Geschichten. Und wir machen dann unsere erste wirkliche große Konferenz um 9 Uhr. Da wird dann geplant, welche Geschichten wir haben und wann wir die im Laufe des Tages ausspielen, weil da schauen wir auch, dass das ein bisschen getimed ist, dass nicht alles gleichzeitig kommt.
Macht Sinn.
Und dass wir halt manche Geschichten zu einem bestimmten Zeitpunkt ausspielen, also leichtere Geschichten eher am Abend und aktuellere Geschichten natürlich sofort, wenn es passiert.
Ich habe vor kurzem deine Kollegin Susanne Pickel zu Gast gehabt. Das ist Zufall in der Zeitschiene, dass es jetzt so einen Presseschwerpunkt gibt. Die macht ja die komplette Journey im Finanzressort. Da kann auch einmal um 23 Uhr noch eine Nachricht kommen und sie macht einen Rechner auf und stellt es rein. Gibt es bei dir in deinem täglichen Job, der stressig klingt, wenn man sowas jeden Tag dann auch mit letzt verantwortet, mit der Chefredaktion gemeinsam, irgendwann einmal ein Stopp und dann geht es erst am nächsten Tag wieder weiter oder zieht sich das dann auch schon weiter am Abend?
Wir bespielen ja mehrere Plattformen und die Zeitung hat natürlich irgendwann einen Stopp. Also wenn um 17.30 Uhr die Zeitung gedruckt ist, dann ist das einmal abgefahren. Wir drucken dann nachher noch eine zweite Ausgabe, aber das ist nicht wahnsinnig viel später, das ist dann um 19 Uhr ist es dann vorbei. Und alles, was danach passiert, ist für die Zeitung einfach nicht mehr möglich, auch aus rein logistischer Sicht, weil die Zeitung muss ja nicht nur gedruckt werden, sondern dann auch verladen und transportiert werden. Und da steckt eine ausgeklügelte Logistik dahinter. Da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit drauf verschwenden, dass man sagt, okay, wir drucken später. Das machen wir nur an ganz ausgewählten Tagen, also bei Nationalratswahlen oder sowas, klar, bei vorhersehbaren Ereignissen machen wir uns das dann aus mit der Druckerei und mit der Auslieferung. Aber ansonsten ist es dann eigentlich vorbei. Digital hat nie Pause. Wenn digital was passiert, dann muss man darauf reagieren. In der Regel sind wir dann so circa bis 22 Uhr besetzt, aber wenn irgendwas passiert, gibt es schon einige Leute, die dann eine Eilmeldung aufs Handy bekommen und wenn in den USA irgendwas um 2 in der Nacht passiert, dann ist es durchaus üblich, dass dann jemand sich schnell drum kümmert. Aber das ist dann oft gewisse freiwillige Leistung, weil Journalisten ja auch News-Junkies sind und das machen wollen.
Wenn ich dich jetzt und das Wort Junkie in Verbindung bringe, dann lieb gemeint, du spielst so gern mit Worten rum. Und du bist ja nicht nur Hausmeister und Dirigent, sondern auch Autor in der Presse in verschiedensten Facetten und unpackbar wortverliebt, glaube ich mal. Das wirst du bestätigen, nehme ich an, oder?
Ich habe eine Kolumne, die nennt sich Sprachspalter. Mhm. Und da beschäftige ich mich mit interessanten Begriffen oder Redewendungen. Ja, also das ist schon eine Leidenschaft, ja.
Pizzicato gibt's auch. Sprechen wir mal kurz über dein Schaffen als Autor im Rahmen der Presse jetzt einmal.
Ja, also als Chef vom Dienst ist man ja eher eine Verwaltungseinheit, aber wenn ich dazwischen Zeit habe, dann gibt es einige Schwerpunkte. Das eine ist, ich beschäftige mich mit dem öffentlichen Verkehr in der Presse, also Wiener Linien, ÖBB und dergleichen. Und zum Zweiten eben meine Kolumne, die Sprachspalte, die jeden Montag erscheint. Und Pizzicato ist auch so ein Unterhaltungselement auf unserer Meinungsseite. Und da haben wir die unterschiedlichsten Dinge. Und wenn ich das Pizzicato mache, dann sind das meistens irgendwelche fingierten Dialoge Bundesregierung oder anderer wichtiger Menschen.
Pizzicato kenne ich auch vom Keyboard her, da sind die gezupften Streicher immer, die auch in der Wiener Walzerlandschaft großartige Roots hinterlassen haben,
ja, sag ich mal. Pizzicato, das ist eben eine Art des Musikspielens an sich von der Geige, dass man eben nicht mit, genau, mit dem Bogen spielt, sondern zupft. Diese Kolumne wurde eben Pizzicato genannt vor, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist.
Großartig. Ich beginne genau jetzt, weil ich mag es nicht vergessen, den Dativ zu bekämpfen. Kampf den Dativ. Und da halte ich jetzt mal mein Mikrofon zum MacBook Audioausgang. Also es wird ein bisschen krachen und spiele ein YouTube-Video ab und bitte dich kurz dazu dann was zu sagen. Mhm. Ja, das geht jetzt gleich mal los.
Ja, ich hatte eine Band, die hieß eben Kampf den Dativ. Wir haben so um die Jahrtausendwende mehrere Konzerte gespielt, unter anderem auch als Vorband von Patch Moser im B72 und im Weberknecht in verschiedensten Lokalen damals.
Weberknecht wird immer wieder gewrestelt auch.
Ich war leider noch nicht dort, möchte mir auf jeden Fall mal anschauen.
Der Humungus war auch schon zu Gast in der Serie, der Hauptchecker, da habe ich echt Angst gehabt, der wollte mich hauen. Nein, aber Entschuldigung, dass ich unterbrochen, Kampf den Dativ, großartig, ich höre ein bisschen Sterne, Dokotronik raus, aber...
Ja, die Kollegen in der Band waren alle eher so Indie-Rock-Fans.
Großartig.
Ja, Sterne, Dokotronik waren da sicher Vorbilder, ja.
Und du bist eher so der Heavy-Rocker, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
Ich komme eher aus der Metal-Ecke, aber das haben wir dann musikalisch nie wirklich umgesetzt.
Ist halt gar nicht so leicht vom Sound her. Ne? Man muss können. Punk ist relativ leicht, aber Metal ist schwer.
Punk geht recht leicht. Wir haben auch die eine oder andere sehr punkige Nummer gehabt. Ja.
Wunderbar. Und auf welchen Instrument findet man den Erich? Ich sehe es am Video, aber ja, die Zuhörer.
Ich habe E-Gitarre gespielt, beziehungsweise ich spiele es gelegentlich noch selber. Nie wirklich gut, aber so, dass es auf der Bühne gut ausschaut.
Wunderbar. Habe ich wieder einen mehr auf meiner Liste für Musikproduktionen. Wir wollen nämlich einen WM-Song jetzt auch machen dann in Kürze. So, und jetzt geht's dann weiter. Das darf ich in den Shownotes verlinken, dieses YouTube-Video.
Natürlich, ja.
Freue ich mich sehr. Also Kampf den Dativ hier. Und wir machen schon weiter gleich. Du hast das erwähnt, ich habe es in der Anmoderation erwähnt, die Öffis, die spielen bei dir auch immer wieder eine Rolle. Und da gibt es auch ein Buch dazu und da steigen wir jetzt mal ein in das Buch, bitte.
Ja, ich habe eigentlich immer schon die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, aber es hat sich dann nie so wirklich ergeben. Aber ich habe dann für meine Kolumne natürlich immer wieder Wörter gesucht und bin dann in einem alten Buch auf ein interessantes Wort gestoßen, auf den Tramwayschienenritzenkratzer.
Der ist cool, ja.
Und das war eben ein Beruf zu Zeiten der Pferdetramwei. Das waren die Leute, die die Schienen von den Resten gereinigt haben, die Pferde hinterlassen haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist lustig, mache ich eine Kolumne draus und suche noch ein paar Begriffe aus der Welt der Straßenbahn. Und irgendwann hatte ich dann so viele Begriffe, dass ich gesagt habe, gut, das ist keine Kolumne mehr, das muss ein Buch werden. Habe was zusammengeschrieben, bin zu einem Verlag gegangen und Überreuter hat dann gesagt, ja, mach mal. Und dann haben wir es halt gemacht. Und das Buch ist voriges Jahr im August erschienen. Und was ich jetzt so gehört habe, es ist fast ausverkauft.
Gratulation.
Dankeschön.
Großer, großer Respekt, wenn ich dir jetzt auch da einen Link für die Shownotes abbringen darf. Was tun wir da rein? Thalia, Amazon oder was ist dir da recht?
was du möchtest.
Na, dann lass dich dann überraschen. Ja. Und jetzt löse ich mal auf. Mit dem Öffi-Auskenner, so meine Anmoderation, spreche ich unter anderem über das Thema, dass ein Wiener U-Bahn-Teil an die Börse ging. Könnte. Ich löse das jetzt mal auf. Natürlich werden die Wiener Linien mal eher nicht an die Börse gehen, aber die Wiener Börse, die ist direkt bei der U-Bahn-Station Herrengasse, währenddem die Touristen bei der alten Wiener Börse an der D-Wagen-Station aussteigen. Kannst du als Öffi-Kenner, und das unterstelle ich mal ein bisschen, dass du da gut eingelesen bist, vorstellen, dass man Herrengasse/Wiener Börse macht als Station?
Kann man das schon vorstellen? Es hängt wahrscheinlich davon ab, was die Wiener Börse bereit ist, dafür herzugeben. Mhm. Ich nehme an, ganz gratis wird es nicht sein.
Du musst ja alles umdrucken in den U-Bahnen auch, ne?
Es passiert ja immer wieder, dass Stationen umbenannt werden, aber das sind dann meistens eher so kleine Stationen. Und an sich Umbenennungen in der Stadt macht man nicht wahnsinnig gern, eben weil das mit vielen Konsequenzen verbunden ist, mit Adressänderungen und dergleichen. Aber es passiert ab und zu. Also der Dr. Karl Luegering wurde auch zum Universitätsring, mhm, und Stationen werden auch immer wieder umbenannt. Und insofern, ich könnte mir vorstellen, dass man das machen kann, weil ja auch die Börse durchaus ein Gebäude ist, eine Institution ist, die wahrscheinlich sinnvoll ist, dass man es den Leuten sagt, dass sie dort ist, weil die Leute sonst woanders hinfahren würden.
Ganz genau,
ja. Aber ob sie es dann tatsächlich machen, müsste man die Wiener Linien fragen.
Weißt du eigentlich, ich habe es schon manchmal gebracht. Danke für deine Einschätzung dazu, warum das Zentrum Kagran nur noch Kagran heißt.
Das weiß ich nicht, nein.
Ich habe es einmal so gehört, liebe Grüße an meine geschätzte Ex-Frau, dass die Touristen wegen einem Zentrum gehabt haben, das ist die City, und dorthin gefahren sind, einfach und dann das Donauzentrum und den Parkplatz gesehen haben.
Es gibt manche Stationen im Wiener Netz, die verwirrend sind. Also zum Beispiel, wenn man zur Messe Wien fahren will, sollte man eher nicht bei der Station Messe Prater aussteigen, sondern bei der Station Kriau, weil von der Messestation geht man dann circa 800 Meter bis zum tatsächlichen Eingang der Messe.
Und dort ist meistens der Ursturm neben dem Haus und dann wird es urkalt. Ja. Also man steigt in Wahrheit bei der Kriau aus, dort wo auch die OMV ist, aber es steht nicht auf dem Plan drauf, aber Lina Losplatz ist, glaube ich, die jüngste U-Bahn-Station in Wien, U2, die eröffnet wurde, und ich glaube auch die einzige weibliche ist mal irgendwie gesagt worden.
Nicht ganz.
Nicht ganz?
Welche? Noch andere, zum Beispiel Margaritengürtel.
Ah ja, Margarete, das ist aber Wien.
Thalierstraße, ja. Und dann natürlich auch die Längenfeldgasse, die auch nach einer Frau benannt wurde.
Siehst, dreimal gelernt. Margareten ist natürlich eine schöne Herleitung. Aber Straba Grill Estate war im Vorspann, wird auch im Abspann sein, und es gibt auch einen Einspieler, und da geht's letztendlich um die Gegend genau neben dem Liner Losplatz. Und da spiele ich jetzt mal kurz ein.
Grüß euch, liebe Börse People Community.
Servus, Melanie.
Stadt oder Natur oder doch Stadt im Grünen? Ich gehe davon aus, dass auch ihr euch diese Frage stellt, wenn es um die richtige Immobilienentscheidung geht. Bei unserem heutigen Projekt ist die Antwort eindeutig. Mit der U2 geht's direkt zum Hausfeld in unser Projekt Hof am Park in Wien 22. Die Stadt im Grünen mit 109 Eigentumswohnungen und einer familienfreundlichen Infrastruktur wie Kinderspielplätze, Kindergärten, Schulen, Ärzte. Mit einfachen Worten, hier gibt es kurze Wege im Alltag. Mein Tipp: ist die großzügige Vier-Zimmer-Wohnung familienfreundlich geplant im 8. Stock mit südwestseitiger Ausrichtung und freien Blick in den Park. Jetzt kommt's. Attraktive Allgemeinbereiche wie die über 200 Quadratmeter große Gemeinschaftsterrasse mit Sommerküche sollten euch die Entscheidung einfach machen. Ah ja, und wer gerne draußen aktiv sein möchte, findet weitläufige Rad- und Laufstrecken. Und die Fertigstellung ist bereits Ende des Jahres. Seid ihr neugierig geworden? Sehr gut. Christian legt euch den Link in die Shownotes. Bis bald. Stay tuned.
Danke, liebe Melanie. Und ja, die Gemeinschaftsterrasse mit der Küche, die klingt schon leibend. Da gehen wir mal mit Marco hin.
Können wir gern machen. Ich finde die Gegend um den Liner Losplatz sehr, sehr spannend. Ich war vor einigen Jahren schon dort und da war nichts. Das war nur Feld, Gstetten und ein paar Gärtnereien.
Und das alte Konsumdistributionszentrum. Daneben, dort hat mein Papa gearbeitet. Das steht direkt neben der Station.
Ja. Und da hat sich einiges entwickelt, und die Station ist insofern interessant. Die wurde ja schon vor über 10 Jahren gebaut als Rohbau, aber nicht in Betrieb genommen, eben weil dort noch nichts war. Und jetzt, wo dann die ersten Leute dort einziehen, hat man die U-Bahn-Station eben Anfang des Jahres eröffnet.
Genau, im Februar ist dann irgendwann losgegangen. Und lieber Erich, super, dass man da drüber sprechen auch. Und ich habe auf deinem Schaffen, wenn man deinen Nachnamen googelt auf der Presse-Homepage, findet man einige Titel und ich finde die einfach leibend. Darf man Leute in die U-Bahn drücken? Ein Titel von dir.
Ja, ja, das ist tatsächlich passiert. Da ist in der Station Volkstheater eine U-Bahn gestanden und konnte nicht weiterfahren, weil ein Passagier noch mit dem Rucksack in der Tür gestanden ist und es nicht bemerkt hat. Und es war schon mehrmals die Durchsage. Und ich bin dann hingegangen, habe ihm einen Stupser gegeben, habe gesagt, Sie müssen reingehen. Dann ist die Tür zugegangen, die U-Bahn ist abgefahren. Und ich habe das dann natürlich gleich als Pizzicato verarbeitet.
Auf die Schienen drücken ist eher gemein, glaube ich. Aber in die U-Bahn drücken würde ich durchaus als häufig vorkommend.
Wenn man es sanft genug macht, genau, ja.
Ja. Weiter geht's. Warum in der U-Bahn jetzt öfter Mind the Gap zu hören ist?
Ja, Durchsage kennt man ja aus der Londoner U-Bahn, genau. Ist sehr kultig und eine Kollegin hat das eben beschrieben und hat sich gefreut, dass die Wiener U-Bahn jetzt so international ist. Ich habe dann recherchiert und bin draufgekommen, das hat einen technischen Hintergrund, weil die X-Wagen der U-Bahn, diese neuesten Garnituren, haben ja so eine Klappe, die aufgeht zwischen der U-Bahn und dem Bahnsteig, damit man mit Rollstuhl, Kinderwagen und so weiter gut drüber fahren kann. Und da gab es einfach bei der gesamten Serie einen technischen Defekt und die Klappen konnten nicht ausfahren. Und um da zu warnen, Achtung, diese Klappe ist nicht da, haben die Wiener Linien eben durchgesagt, Achtung, Mind the Gap.
Schön. Der Bahnsteig, da muss ich auch noch was bringen. Die erste Bank, erste Group hatte einen Vorstand namens Bernd Spalt und da wusste man nicht genau, wo er hingegangen ist. Zwischenzeitlich war er dann bei der Commerzbank und da fällt mir immer der Spruch ein, zwischen der U-Bahn-Türe und dem Bahnsteig ist ein Spalt. Da musste ich dann immer schmunzeln, aber ich glaube, ich war der Einzige in der U-Bahn, der da immer schmunzeln musste.
Ja. Es gibt ja auch das Lied von Wolfgang Ambros, Heut, da ist ein Spalt.
Genau, dort ist es auch gut. Und dann habe ich noch was gefunden, ganz aktuell jetzt in unserer großartigen Bildungspolitik in Österreich. Ein Titel von dir, ohne Latein gibt es kein Wienerisch und jetzt Gusch.
Ja, das war die Diskussion, die der Bildungsminister Wiederkehr angezettelt hat, dass man die Lateinstunden reduziert. Und ich habe dann eben einige typisch wienerische Begriffe gefunden, die über Umwege, also über das Französische, Italienische, übernommen wurden. Also zum Beispiel Servus.
Servus.
Das ist ein lateinischer Begriff. Also Servus kommt vom Sklaven. Also ich bin dein Diener, so auf die Art.
Und das Servus ist eben TV, Sklaven TV,
ne? Genau das, ja.
Herrlich. Auch ein Traum. Ich denke, da ging es nur um die phonetische Schönheit dieses Satzes. Österreich führt die warme Progression ein. Ich habe so lachen müssen. Ja,
ja, die kalte Progression ist ein klassischer Begriff. Ich habe mich einfach nur ein bisschen gespielt damit. Wenn man es warm nennt, dann empfindet man es vielleicht als positiver.
Ja, kalte Progression, kein Mensch versteht, um was geht, muss man dazu sagen. Aber es war eine Großtat vom Magnus. In Schilling rechnen wird immaterielles Kulturerbe, hast auch der Erich geschrieben.
Ja, auch das ist ein Titel, der vor allem reinzieht. Interessanterweise, die Menschen haben offenbar noch eine sehr starke Beziehung zum Schilling.
Absolut, ich mache das immer noch, ich rechne noch um.
Eben, und solche Dinge werden ja dann gelegentlich auch zum immateriellen Kulturerbe ernannt und ich habe einfach herumgeblödelt, dass dieses widerständige Ich rechne noch in Schilling tatsächlich mal Kulturerbe werden könnte.
Also es geht ja nicht um die Rechenkünste von der Lena Schilling, die auch manchmal thematisiert wurden, aber ich glaube nicht in deinen Kolumnen.
In dem Fall nicht, nein.
In dem Fall nicht. Ja, und dann haben wir noch das österreichische Wort des Jahres 2025 ist längst gewählt, aber mittlerweile gibt es schon Kandidaten für 2026. Auch da denkst du immer wieder im Pizzicato nach drüber.
Ja, da habe ich mir überlegt, was könnten denn die Wörter des Jahres werden und habe damals gefunden, die Teuerungsmüdigkeit.
Schön,
ja. Unter anderem. Und eigentlich hat man geglaubt, die Inflation ist jetzt vorbei, weil im Februar war sie, glaube ich, noch bei 2%. Aber jetzt mit dem Iran-Krieg wird sie wieder steigen. Das heißt, die Teuerungsmüdigkeit wird kommen und wer weiß, vielleicht war ich tatsächlich prophetisch unterwegs und es wird das Wort des Jahres.
Nimmst du eigentlich irgendwelche wortschatzerweiternden Drogen oder bist du so witzig?
Ich lese viele Bücher.
Ja. Hast du auch das Buch gelesen? Warte, ich lese dir was vor. Wir ziehen nochmal den Marco Seltenreich rein. Wie wir beinahe reich wurden, würdeoptimierte Prunkausgabe. Bitte, wie kommt man auf würdeoptimierte Prunkausgabe? Du kennst das, weil du bist einer der Autoren.
Ja, der Marco Seltenreich und ich, wir haben vor Jahren schon begonnen, einfach Dialoge zu schreiben und zu blödeln. Und die haben wir dann unter ein Motto gestellt, nämlich, wie werden wir reich? Und haben dann einfach rund um dieses Thema irgendwelche witzigen Erfindungen gemacht oder sind meistens gescheitert dabei. Und am Schluss eben war die Schlusspointe, damit werden wir reich. Mhm. Und da Der Marco hat dann irgendwann beschlossen, er möchte ein Buch draus machen und hat dann einfach unsere Dialoge gesammelt und bei Amazon als Buch im Selbstverlag herausgebracht.
Das werden wir auch verlinken.
Gerne, ja. Und das gab es die erste Ausgabe und irgendwann hat er gesagt, jetzt machen wir noch ein schönes Cover. Dann haben wir uns verkleidet, uns fotografieren lassen und er hat ein neues Cover gemacht und das war dann eben die würdeoptimierte Prunkausgabe.
Schön. Also ich liebe diese Kreationen, das ist großartig. Lehrbeauftragter Universität Wien, das knall ich dir auch noch hin als Begriff.
Ja, um 2009 herum hat mich das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Lehrveranstaltung zu machen. Nämlich die Publizistik ist ja eher ein theorielastiges Studium und man lernt dort über Journalismus viel aus der theoretischen Sicht, nur wie man tatsächlich Journalismus macht, also vor allem Schreiben in dem Fall, bekommt man gar nicht so mit. Und da gibt es immer eigene Schiene, so Praxiskurse. Und einen davon habe ich dann übernommen, mache ich jetzt seit 2010. Und wir machen da so eine Art kleine Lehrredaktion, wo wir alles lernen vom Küchenzuruf über die Kurzmeldung bis zur Reportage, haben dann Stargäste, die wir sie dann interviewen können, die Studierenden. Und wichtig ist mir, dass alle ein Feedback bekommen. In der Regel bekommt man nach einer Uni-Arbeit eine Note und das war's dann. Mhm. Die Leute wissen eigentlich nicht, warum. Und mir ist die Note gar nicht so wichtig, sondern ich gebe den Leuten dann auf jede Arbeit, die sie machen, Feedback, wo ich ihnen sage, diese und jene Sachen, auf die müsst ihr aufpassen, das ist gut, das ist schlecht und so weiter.
Wunderbar. Der Dirk Stermann, der wohnt da in der Gegend und man sieht ihn auch immer wieder da herumrennen. Und die haben jetzt vor kurzem in Willkommen Österreich damit begonnen, immer wieder so Bewertungen vorzulesen von Hotels oder von Apotheken. Und eine Leserreaktion habe ich auf einer Homepage von dir gefunden. Ich wieder angeschifft vor Lachen. Ich lese mal vor. Herr Kotzinger, suchen Sie sich bitte einen anderen Beruf aus. Es gibt genüge Möglichkeiten. Zum Beispiel Politik wäre für Sie optimal. Fürs Schreiben tauchen Sie sowieso nicht. Ich meine, in dem WC können Sie ruhig werken, aber bitte nicht veröffentlichen. Es tut einfach weh, gerade Ihren Artikel. Nein, wir sollten auf keinen Fall über die Homo-Ehe abstimmen vom 27.05. gelesen. Wenn Sie genauer wissen wollen, was Sie falsch machen, schreiben Sie mich an. Meine Gattin und ich haben Rhetorik und Argumentation bei den Besten der Welt studiert. Herrlich. Mhm. Traum. Freut man sich, oder? Dass sowas publiziert man. Ich wäre urstolz, wenn ich so ein Feedback kriegen würde.
Ich bekomme tatsächlich relativ viel Feedback auf meine Kolumnen. Dass es dann so ausfällt, ist eher selten. Also die meisten freuen sich, wenn irgendwelche Begriffe erwähnen, wo sie sagen, ja, die habe ich auch schon verwendet. Und tatsächlich liefern mir dann viele Leserinnen und Leser auch Inspiration und sagen, möchtest nicht einmal darüber schreiben? Und zum Beispiel der Kuchelschmutz, der wurde mir von einer Leserin gesagt und habe dann recherchiert und habe eine Kolumne drüber geschrieben.
Recherchiert. Schaust du auch manchmal nach, ob Wörter, die da gerade so in den Schädel hüpfen, wenn ich das so frech sagen darf, ob es die schon gibt oder ob dir die gerade eingefallen sind?
Ja, natürlich. Ich habe eine ziemlich große Sammlung an Wörterbüchern und die lese ich tatsächlich, wie andere Leute Romane lesen. Und da stoße ich immer wieder auf spannende Begriffe. Und wenn ich auf Wörter stoße, schaue ich dann natürlich nach, gibt es die schon irgendwo. Es ist eher selten, dass man auf ein Wort stößt, das es noch nicht gibt, aber hatte ich auch schon. Also zum Beispiel in meinem Öffi-Wörterbuch kommt ein Wort vor, dass ich, da war ich im Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien und habe dort mit Mitarbeitern gesprochen über den Jargon, der eben bei den Wiener Linien verwendet wird. Und da hat mir ein Mitarbeiter gesagt, ja, ja, und dann gibt's noch den Knärngel.
Never heard before.
Genau, habe ich ihm auch gesagt. Und er hat es mir erklärt, ich habe es nicht verstanden. Und da hat er gesagt, wissen Sie was, ich bringe Ihnen einen mit. Eine Woche später bin ich hingegangen und habe mir den Knärngel gegeben und auch gezeigt, wie der funktioniert. Das ist so ein langer Stab und mit dem kann man bei der U-Bahn einen Schalter umlegen, der den Kontakt zur Stromschiene herstellt. Das heißt, wenn eine U-Bahn einen Defekt hat, legt man den Strom diesen Schalter um, damit eben kein Strom mehr reinkommt. Und das hat er mir gezeigt und dann habe ich ihn gefragt, okay, super, nur wie heißt denn der Knärngel wirklich? Und sagt er, wissen Sie was, schauen wir nach, ruft an in der Werkstatt, sagt, du, wie heißt denn der Knärngel wirklich? Antwort, naja, Knärngel.
Hätte ich jetzt nicht.
Wir haben uns dann geeinigt auf isolierter Handhebel.
Schön. Nein, das macht alles Spaß. Und gibt es eine Fortsetzung von der Öffi-Tangente von dir, wenn ich das mal so sagen darf? Irgendeine Verlängerung vielleicht Richtung Hörbuch oder sonstigen? Woran arbeitet der Erich außerhalb des Chefs vom Dienst jetzt? Irgendwas hast du sicher.
Es gibt schon ein paar Ideen für ein weiteres Buch. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Also es sind ein paar Ideen in der Luft und für eine werde ich mich dann letztlich entscheiden müssen.
Und so ein bisschen in die Kabarett-Schiene zu gehen wie der Marco, der ja auch stark mit dem Norbert Peter da zusammenarbeitet als Autor, als Writer oder als Bühnenmensch. Du hättest das drauf.
Dankeschön. Ich habe vor 2-3 Wochen einen Auftritt gehabt bei einem Verein, der sich um die Muttersprache kümmert und habe dort eben über das Öffi-Wörterbuch gesprochen und keine Präsentation gemacht. Und das Interessante war, die Leute haben tatsächlich an den Stellen gelacht, an denen ich es geplant hatte. Und insofern denke ich jetzt schon drüber nach, ob man vielleicht ein Öffi-Kabarett oder sowas draus machen könnte.
Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Stay tuned auf jeden Fall. Lieber Erich, ich spiele schon im Hintergrund. Die Abspannmusik hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Checkt euch das Öffi-Wörterbuch und die anderen spannenden Sachen, die in den Shownotes verlinkt sind. Einen wunderbaren Ostermontag wünscht noch Christian Drassel. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Presented by Strava Real Estate. I give myself the mandala and come.